Bodenseelandschaft bei Radolfzell. Der See, das Ufer, die Parks, Obstwiesen, Felder und Gärten fügen sich zum lieblichen Idyll mit südlichem Flair. Der Freizeitwert der Region ist hoch und rentabel. Ein Gottesgarten für Landschaftsliebhaber, Touristen und für die Einheimischen selbst. Man ist mobil und hat zu essen, man hat Wasser und Geld, beides fließt reichlich. 8000 Kilometer südlich vom Bodensee, etwas unterhalb des Äquators, im Nordwesten Tansanias, ist vieles anders. Wohl auch hier ein See, der Viktoriasee, fast so groß wie Österreich. Aber auch die Probleme des Sees sind groß, seine Verschmutzung, die Veralgung, die ökologische Belastung. Durch den See ist die Landschaft hier grüner als sonst in Tansania, und doch könnte sie ertragreicher sein. Aber der Boden wird mit der Hand, nicht durch Maschinen betrieben. Ein Traktor ist hier eine Seltenheit. Und Infrastruktur ist Fehlanzeige. Die Straßen, eher die Wege, sind unbefestigt und staubig oder verschlammt, manchmal kaum befahrbar. Wenn hier in der Provinz Kagera jemand krank oder bedürftig ist, bleibt er oft allein damit. Davon hat eines Tages auch Werner Schwarz Kenntnis genommen. Werner Schwarz lebt als mittlerweile pensionierter Eichmeister in Markelfingen bei Radolfzell. Für ihn als gläubigen Katholiken ist dies Leben im Gottesgarten am Bodensee ein privilegiertes Dasein, im Wortsinn ein Himmelsgeschenk, das ihn dazu verpflichtet, mit anderen zu teilen. Und weil er selbst als Weise aufgewachsen ist, empfindet er diese Verpflichtung umso stärker. So pflegt er das Idyll am Bodensee seit einigen Jahren für eine Zeit lang gegen Aufenthalt in Tansania zu tauschen. Konfrontiert mit dem Alltag dort, entschloss er sich zur Gründung einer Hilfsinitiative, aus der später ein Verein wurde, der Verein Lebenshilfe für Afrika. Zur Vorgeschichte dieses Projekts gehört ein ehemaliger tansanischer Theologiestudent, den Familie Schwarz früher unterstützt hat und der heute Bischof ist. Der erzählte Werner Schwarz vor einigen Jahren von Pater Athanasius, einem jungen Kaplan in der katholischen Pfarrei des Örtchens Rubia.
97 bin ich daherkomme und ich habe Vater Athanase in Rubia besucht. Er, Vater Athanase, hat, es waren damals so 20 Jugendliche, weise Kinder versorgt. Er hat zu mir gesagt, sie müssten in die Dörfer gehen und um Essen zu bitten. Und er wollte den Jugendlichen auch Zukunft geben. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm helfen kann. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen.
Zwischen Radolfzell am Bodensee und Rubia, wo das Ganze ins Rollen kam, liegen etwa 10 Flugstunden. Die Route führt von Zürich über Nairobi nach Dar es Salaam an der tansanischen Ostküste, dann nach Nordwesten über den Viktoriasee hinweg nach Bukoba, Hauptstadt der Provinz Kagera. Von da sind es 2 Autostunden bis Rubia, wo Werner Schwarz Pater Athanasius damals kennengelernt hat und wo das Projekt Lebenshilfe für Afrika seinen Ausgang nahm. Rubia liegt inmitten hellgrüner Bananenplantagen. Es sind vor allem Kochbananen, daneben werden Mais, Kaffee und Süßkartoffeln angebaut. Rotgelbe Lehm- und Sandwege führen zu Lehmhäusern, zu Holzhütten und Wellblechverschlägen, in denen Gemischtwaren angeboten werden, Bananen, Fahrradschläuche, Büstenhalter, getrocknete Heuschrecken, Cola und Kaugummi, aus alten Autoreifen geschnittene Sandalen. Es gibt hier auch ein Krankenhaus, das Rubia-Hospital, umgeben von Mauer und Stacheldraht. Die Einfahrt wird zum frühen Abend gesperrt. Kommt ein Krankentransport, werden die Wächter herbeigehupt, die manchmal auf sich warten lassen. Die Wächterzunft, ausgestattet mit Taschenlampe, Pfeil und Bogen, weiß um ihre Bedeutung. Diebstähle sind hier an der Nachtordnung. Gegenüber dem Hospital steht das größte Gebäude des Ortes, die katholische Kirche. Eine Kirche ohne Turm. Der ist vor ein paar Jahren eingestürzt, einfach umgefallen, zum Glück nicht auf die benachbarte Grundschule, die indessen ihrerseits Probleme mit der Statik hat. In einer Seitenwand klafft ein riesiges Loch. Hier sind die Steine rausgefallen, dafür kommt nun mehr Licht ins Klassenzimmer. Zement ist teuer, der Mörtel entsprechend schlecht. Vor den Gebäuden der Kirchplatz, Fest-, Versammlungs- und Spielplatz in einem. Pater Athanasius, der Partner von Werner Schwarz, lebt seit kurzem in Rom. Hier auf dem Kirchplatz von Rubia erinnert er sich an seine damalige Zeit als Kaplan, als alles so aussah wie auch heute noch.
Hier in Rubia, das war mein Zimmer hier. Und hier ich hatte heilige Messe, jeden Tag, morgens 7 Uhr. Und danach frühstückt und dann ich hatte wieder arbeiten im Garten und Farm, Bananenfarm. Und dann lernen Katechismus mit jungen Menschen und den Kindern von hier.
Den Katechismus lehren und auf der Bananenplantage arbeiten gehört auch heute noch zum geistlichen Alltag von Rubia. Und nicht nur das. Gegenüber der Kirche steht ein kleiner Laden mit einer Kneipe drin, von den Einheimischen augenzwinkernd Kaufland genannt. Auch das Kaufland mit seiner Kneipe gehört der Kirche, genauer dem heutigen Pfarrer von Rubia, so wie auch die kleine Absteige nebendran. Etwas ungewöhnliche geistliche Verdienstquellen aber, wie soll man sonst über die Runden kommen, wenn die armen Sünder des Sprengels ihre Kirchensteuern nicht zahlen? Vom Kirchplatz ist es nicht weit zu einem anderen Platz. Da wird seit ein paar Jahren oft Fußball gespielt, was auch zu der Geschichte gehört.
Ich hatte dieses Programm. Wir arbeiten mit jungen Menschen. Es ist gut, wenn wir kann haben, diese spielen, Sports und so. Es gibt einen Platz, Fußballspielplatz. Das kann viel helfen, diese Gruppe von den jungen Menschen, dass sie kann nicht anders machen, das ist nicht so gut wie im Trinken oder Drogen, ja. Oder sie fangen an zu stellen. Ja.
Es ist gut, dass wir kicken, statt auf dumme Gedanken zu kommen, sagen die Jugendlichen dem Reporter und schauen Athanasius, ihren einstigen Kaplan, dabei treubrav an. Natürlich wäre es noch besser, sie hätten Ausbildung und Arbeit. Sie sind 30 oder 40, die sich hier regelmäßig treffen, denen der Fußball Gelegenheit gibt, ihre Situation und sich selbst eine Weile zu vergessen. Im Spiel geht es gerechter zu als im Leben. Es gelten die gleichen Regeln für alle und man kann zum Erfolg kommen, anders als im chancenlosen Alltag. Außerdem, hier wird niemand ausgegrenzt. Alle können mitspielen. Alle? Der weiße Besucher, der zu gerne auch mitgemacht hätte, wird mit Blick auf sein Alter ausgelacht. Mit 50 spotten sie, mit 50 spielt man bei uns keinen Fußball mehr. Mit 50 stirbt man in Tansania. Vom Kickplatz aus sieht man weit in die Landschaft auf eine gegenüberliegende Hochfläche. Am Rand dieser Hochfläche liegt das Dorf Kamishango. Als Werner Schwarz und Pater Athanasius sich seinerzeit entschlossen haben, zusammenzuarbeiten, haben sie dieses Dorf ausgewählt. Hier ist die Not der Kinder, vor allem der Waisenkinder, besonders groß. Das Dorf, wo die Waisenkinder sind, nennen die Leute Kamishango, was Werner Schwarz nicht ohne Genugtuung hört. In der Regel besucht er sein Dorf einmal im Jahr. Von Rubia nach Kamishango ist es eine halbe Autostunde. Die Reisegesellschaft, die sich dahin aufmacht, ist klein. Neben Werner Schwarz, seine Tochter Andrea, Pater Athanasius und Rosalia, Krankenschwester am Rubia-Hospital, auch sie arbeitet für Kamishango. Der Himmel ist wolkenlos. Der Blick fällt auf Büsche, Bananenplantagen, Akazien, Mango- und Eukalyptusbäume und gelbes Steppengras. Hier und da ein paar Rinder, Ziegen oder Schafe. Hin und wieder Kinder, Jugendliche und vor allem Frauen. Manchmal mit Fahrrädern, hergestellt in China, meist aber zu Fuß und voll beladen. Auf dem Kopf Wasserkanister, Körbe mit Bananen, Bohnen oder Mais, auf dem Rücken das Kleinkind. Der Weg ist sandig und staubig, holprig, voller Schlaglöcher. Der Wagen hüpft auf und ab, am Innenspiegel ein wild mithüpfender Rosenkranz. Man wird ziemlich durchgerüttelt, ist aber bester Laune. Es kommen einige Wegkehren, dann eine Abzweigung. Ein paar hundert Meter weiter, dann sind Gebäude zu sehen und eine Zufahrt. Palmenzweige sind da zu einem Willkommensbogen zusammengebunden. Einfahrt in Kamishang. Kamishango, das sind verstreute Holzhäuser und Lehmhütten. Das ist etwas abseits gelegen, eine Reihe von Gebäuden, eine Grundschule, eine Kirche. Unterhalb der Kirche ein etwas größeres Haus in auffälligem Blau und Weiß, gerade so wie die blau-weißen Uniformen der Schüler.
Das Gebäude haben wir 1999 begonnen und im Jahr 2000 haben wir es eingeweiht. Das ist die Unterkunft der Waisenkinder, auch als Essplatz und Schulungsraum von der Lebenshilfe. Wir waren 1997 hier, ist ein Regenguss runtergegangen und die Kinder waren untergebracht wie eine Schafherde in ihrem Pferch drinnen. Und deshalb haben wir gesagt, wir versuchen irgendetwas Festes zu machen.
Im Innern des Hauses an der Wand ein Foto. Es zeigt den italienischen Waisenpriester und Pädagogen Don Bosco. Nach ihm ist das Waisenhaus benannt. Stolz präsentiert Werner Schwarz die Räume, aber bei seiner kurzen Inspektion ist er auch leicht irritiert, ja ungehalten. Eigentlich sollte hier längst ein Wasseranschluss sein und eines der Zimmer als Arztzimmer dienen, beides Fehlanzeige. Da hat offenbar was wieder mal nicht geklappt, hat sich irgendwer nicht an die Absprachen gehalten. Was tun? Die Nachforschungen bei den Leuten im Dorf werden aufwendig sein und Misstrauen wecken, Empfindlichkeiten verletzen und viel Diplomatie erfordern. Manches, auf Englisch verabredet, wird hier auf Kiswahili missverstanden und das nicht unabsichtlich. Warum sollen wir nach eurer europäischen Pfeife tanzen, werden sie vielleicht wieder fragen, uns von euch Weisen rumkommandieren lassen. Neben dem Don Bosco-Haus ein weiteres Häuschen, davor ein paar Holzhaufen.
Die Küche gebaut, die ist letztes Jahr eingeweiht worden. Die Kinder essen immer im Freien. Es war früher sehr primitiv. Es musste im Freien gekocht werden, auch in der Regenzeit. Da liegt Holz, vor allen Dingen sind Zweige, Äste, die zum Feuern verwendet werden. Die Kinder müssen es mitbringen. Wenn sie zu uns kommen, müssen sie immer Holz mitbringen.
In der Küche ein großer Herd mit gusseisernem Topf, in dem Ugali, der Maisbrei, köchelt. Während die anderen Schulkinder über Mittag heimgehen, bleiben die Waisen zum Essen da. 1997 waren es etwa 20 Waisenkinder, die von der Radolf-Zeller-Initiative versorgt wurden. Mittlerweile sind es fast 200. Manche von ihnen haben noch einen Elternteil, viele sind ganz elternlos. Die meisten Väter und Mütter sind an AIDS gestorben. Geredet wird darüber kaum. Das Thema AIDS bei aller Promiskuität der tansanischen Gesellschaft ist tabu. Etwa 5% der Kinder hier sind ebenfalls HIV-infiziert, vielleicht sind es auch ein paar mehr. Die Angaben der Ärzte und Krankenschwestern schwanken da. Wenn sie zur Schule kommen, haben viele von ihnen einen kilometerweiten Fußweg hinter sich. Die meisten Vollwaisen übernachten bei verbliebenen Verwandten oder bei Nachbarn in den Shambas, den Plantagen. Noch bilden die Familienclans ein soziales Netz, das durch die hohe Sterberate aber gefährdet ist. Vielfach fällt gerade die Generation der Ernährer aus, leben die Enkel mit den Großeltern, den Alten, zusammen. Immerhin, hier im Don Bosco-Haus in Kamishango werden sie versorgt, bekommen Frühstück und Mittagessen und Zuwendung. Sie sind nicht ausgegrenzt. Auch sie gehen zur Schule, auch sie lernen und spielen, so wie die anderen. Regelmäßig tritt im Waisendorf ein Komitee zusammen. Es berät über Bedürfnisse und Probleme des Alltags, in dem sich der Alltag Tansanias überhaupt spiegelt. In der Provinz Kagera verdienen Krankenschwestern umgerechnet 50 bis 60 Euro im Monat, Junglehrer etwa 90 Euro. Ein Liter Diesel kostet an die 90, ein Liter Flaschentrinkwasser 60 Cent. Ohne ihre Shambas könnten die Clans nicht überleben. Hier bauen sie Bananen, Kaffee, Obst und Gemüse an. Hier hält man Hühner, Schweine, Ziegen, Schafe und Rinder. Die traditionelle Naturalwirtschaft ist die Basis fürs Überleben und die Kluft zum ökonomischen Standard des Westens riesengroß. Es ist, neben vielem anderen, gleichsam auch ein Zeitgraben, der diese Region von uns trennt.
Für uns in Tansania, es gibt Probleme. Wir haben keine Regnen und unsere Leute immer arbeiten mit Hand, keine Maschine. Wir haben keine Geld für Kaffee, Essen, wie in Deutschland von Supermarkt. Wir haben keine Geld für Supermarkt, aber jede Familie hat eine Form, kleine Form. Und wenn es gibt keine Regnen, ist es schwierig. Keine Essen, keine Arbeiten, keine Schule für Kinder. Warum es gibt keine Geld? Wir haben keine Hilfe von der Stadt. Keine Hilfe für alte Leute, keine Hilfe für Waisenkinder.
Wir haben zwei Waisenkinder gehabt, ein Geschwisterpaar. Der eine war 10, der andere war 14 Jahre alt. Sie sind, haben allein in einer Hütte gewohnt. Der 10-Jährige hat Malaria bekommen. Der 14-Jährige hat nicht gewusst, wann er mit anfangen soll mit seinem Geschwister. Er hat nach 2 Tagen auf dem Rücken 12 oder 14 Kilometer in das Ruby-Hospital getragen und nach 2 Tagen ist er an Schwäche gestorben.
In Tansania kommt ein Arzt auf 23.000 Einwohner. Das nächste Krankenhaus ist Stunden oder Tage weit weg. Oft fehlt es am nötigsten, vor allem an Wasser. Wassermangel aber bedeutet auch Mangel an Hygiene und der führt wieder zu Krankheiten. Hauptübel ist nach wie vor die Malaria. Seit 2 Jahrzehnten etwa gesellt sich AIDS dazu, samt den Folgen. Hier in Kagera wurde das HI-Virus über Uganda eingeschleppt, erstmals in Tansania diagnostiziert und bekämpft. Die anfänglichen Infektionsraten von etwa 30% sind mittlerweile gesunken. Dennoch liegt die Zahl zumal der erwachsenen AIDS-Kranken über dem Landesdurchschnitt. Ob Kinder ursprünglich an Malaria oder an AIDS oder an anderem erkranken, können auch die Ärzte des Rubia-Hospitals oft nicht unterscheiden. AIDS-Tests kann sich niemand leisten. In Europa erhältliche Malaria-Medikamente sind hier unerschwinglich. Zu den Leidtragenden zählen insbesondere die Kleinkinder.
Die meisten unserer kleinen Patienten hier leiden an Malaria und Blutarmut. Ob und wann sie wieder gesund werden, hängt von ihren Abwehrkräften ab. Normalerweise dauert es etwa 5 bis 7 Tage. Die Anzahl der Betten hier reicht nicht aus. Sie sehen ja, manchmal teilen sich 2 oder 3 Kinder ein Bett. Nein, wir haben nicht genug Betten.
Das Rubia-Hospital ist eine Art Kreisklinik, medizinische Anlaufstelle für die ganze Umgebung. Verglichen aber mit einer beliebigen Klinik am Bodensee, erinnert das Rubia-Hospital wieder an jenen Zeitgraben. So beschwerlich ist es zu erreichen, so karg und veraltet ist seine Ausstattung. Trotz dieses Hospitals ist die Region medizinisch völlig unterversorgt. Immerhin, weitere kleine Krankenstationen, wie sie hier und da von der Kirche, von Orden oder Hilfsorganisationen betrieben werden, können die Not etwas lindern. Auch der Verein Lebenshilfe für Afrika baut derzeit in Kamishangu eine Krankenstation auf, als Filiale des Rubia-Hospitals. Und auch ein Bildungszentrum mit Angeboten zur medizinischen und hygienischen, aber auch rechtlichen, landwirtschaftlichen und ökologischen Beratung. Man hat ein Stück Land erworben, wo die Kinder die Grundlagen des Agrarwesens erlernen. Die Grenzen des Areals sind abgesteckt, der Boden kann bereitet werden. Mit all diesen Maßnahmen hat der Verein ein ganzes Hilfspaket geschnürt, klein und überschaubar. Und doch, Hilfspaket, das hört sich so programmatisch, europäisch, gönnerhaft, besserwisserisch und befremdlich an, wie es oft auch empfunden wird. Auch und gerade im Kleinen offenbart sich der Gegensatz zweier Mentalitäten, die sich nicht einfach wie 2 Rohrstücke oder 2 Kabelenden miteinander verkuppeln lassen. Diese Erfahrung hat auch Werner Schwarz gemacht. Da ist die von der Lebenshilfe angelegte Wasserleitung, 1 Kilometer lang, den Hang hoch mit 3 Zapfstellen. Aber warum in dem wasserarmen Land werden die Hähne nicht nach Gebrauch wieder abgedreht? Warum fließt das so mühsam gewonnene Wasser unkontrolliert irgendwohin ab? Warum überhaupt werden die Wasserleitungen erst durch fremde Hilfe von Missionaren oder Entwicklungshelfern geplant und gebaut? Warum schleppt man Jahre und Jahrzehnte, Tag ein, Tag aus, lieber stundenlang schwere Kanister von der Wasserstelle zum weit entfernten Herd? Doch halt, vielleicht liegt ja gerade im Mann die Antwort. Wäre es tatsächlich Mann, wären es die Männer, die das Wasser heranschleppen müssten, dann, so sagen viele Zungen, gäbe es schon sehr viel mehr Wasserleitungen. Die auf ihren Köpfen das Wasser herbeischleppenden Frauen erscheinen ihrerseits wie Inbilder der Zeit, der afrikanischen Zeit. Die Zeit als von einem Punkt zum nächsten drängender Zeitpfeil ist hier eine komisch absurde Vorstellung. Hier treibt die Zeit dahin und ist doch ständig anwesend. Sie ist wie eine Atmosphäre, in der Dinge, Ereignisse und Menschen gelassen treiben, statt wie von einem Räderwerk zerteilt, angetrieben und tyrannisiert zu werden. Die Baugenehmigung für das Bildungszentrum in Kamishango wurde nach Jahren erst erteilt. Auf Briefe von Behörden zu warten, kann sich für europäische Gemüter zur kulturell aufschlussreichen Geduldsprobe auswachsen. Überhaupt ist Ungeduld eine Untugend. Ungeduld, das hat hier einen aggressiven, fast kolonialen Beigeschmack. Schmeckt noch anderes nach dem Kolonialismus vergangener Tage? Von 1885 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gehörte Tansania zu Deutsch-Ostafrika. Versunkene Zeiten? Die Deutschen haben hier einen guten Ruf. An Bildung und Wissen, das sie brachten, erinnert man sich. Die Gewalt, die mitunter mörderische Willkür, die sie auch ausübten, ist vergessen. Aber ist nicht der Safari-Tourismus auf seine Weise auch ein Kolonialismus? Und wird nicht manch westliche Entwicklungshilfe auch als kolonialistisch empfunden? In Anbetracht dessen sind die Fragen für Werner Schwarz und die Lebenshilfe nicht weniger, die Antworten nicht leichter geworden. Den Dialog mit Kamishango hat er erst lernen müssen und er lernt ihn ständig neu. Helfen bedeutet eben lernen und das Lernen lernen, was eine Frage der Maßstäbe ist und der Mentalitäten.
Die Geduld wird sehr stark geprüft vom einen. Es ist einfach eine Mentalität, ein anderes Verständnis hier und wir können einfach nicht mit deutschen Maßstäben schaffen.
Das ist die Wahrheit, dass wir sind die different. Wir sind afrikanisch und europäische Mentalität. Das ist different. Aber in Deutschland oder in Europa, alle Menschen haben eine Hilfe für Leben. Aber für uns nichts. Es gibt keine Balance.
Das Rad der Zeit dreht sich immer schneller, wirtschaftlich, politisch. Und sie haben kaum eine Möglichkeit, auf den Zug aufzuspringen. Das macht mich manchmal sehr nachdenklich dabei. Wie kommen diese Leute auf den Zug der Zeitgeschichte?
Der Zug der Zeitgeschichte wird, wie der Welthandel belegt, indessen von anderen gesteuert. Tansania zählt zu den ärmsten Staaten der Welt. Die Bodenschätze, wie etwa Gold, werden von ausländischen Monopolfirmen ausgebeutet. Der genossenschaftlich vermarktete Kaffee spielt auf dem Weltmarkt keine Rolle. Gegen die Subventionspolitik der großen Industrienationen kommt das Land nicht an. Es fehlt ein funktionstüchtiges Bildungssystem. Es fehlt an Schulen, an Wasser, es fehlt an Geld. Und wenngleich Handy und Internet auch in Tansania nicht mehr fremd sind, es fehlt an Perspektiven. Es fehlt gleichwohl nicht an Mut, trotzdem oder gerade deswegen weiterzumachen.
Wenn ich dann in die Kinderauge sehe und wie sie mich empfangen im Kamishango mit Lied, mit Tanz und so weiter und sie freuen und wenn ich aussteige aus dem Auto, möchte 100 Kinder auf einmal in mir die Hand geben. Und das motiviert mich immer wieder sehr da dabei. Und da sage ich auch, du kannst nicht aufhören, weg der Kinder willen. Nicht weg der Erwachsenen, sondern weg der Kinder willen.